herzlich willkommen zur Ausgabe 112 vom Aus dem Exil Podcast, dem Podcast über Fortuna Düsseldorf. Und zu dieser Ausgabe begrüße ich ganz herzlich den Moritz. Hallo.
Abend.
Und aus dem Rheinland ist er natürlich genauso zugeschaltet wie auch ich, der Lukas. Hallo an alle. Und außerdem dabei haben wir den Tim. Tim, wo erreichen wir dich denn heute?
Ja, einen schönen guten Abend aus Pisa heute. Ich hoffe, man hört nicht im Hintergrund, dass hier etwas laut.
Ja, man hört so ein bisschen den Tischkicker im Hintergrund. Okay. Hoffen wir, dass das nicht allzu sehr stört in dieser Folge. Aber wir wollten dich auf jeden Fall sehr, sehr gerne mit drin haben. Und deswegen machen wir das auf jeden Fall jetzt auch so. Ich hoffe, das ist für alle Hörer okay. Warst du denn schon am schiefen Turm, Tim?
Aber sicher, natürlich. Kann man mit Sicherheit auch, wer uns auf Instagram folgt, hat das auch schon mitbekommen, dass ich da. Ja, und es geht steil bergauf, so wie von Pisa auch für unsere Fortuna.
Das ja, heißt, du hast auch das Spiel sehen können.
Ja, ich habe das Spiel sehen können und ich bin tatsächlich sehr begeistert.
Ja, ich glaube, da bist du im Fortuna-Universum ganz bestimmt nicht der Einzige. Ich glaube, wir alle sind mit wirklich extrem guter Laune irgendwie durch diesen Tag gegangen und haben uns dann auch ordentlich dran erfreut an diesem 4:1 gegen Arminia Bielefeld. Und das, obwohl das Spiel ja wirklich nicht unter dem besten Stern stand, man hat es dann ja schon irgendwie noch geschafft, eine sehr schlagkräftige erste Elf irgendwie zusammenzustellen. Aber was waren denn so deine Gedanken, als du die Bank gesehen hast, Moritz?
Ja, das wurde ja auch schon so angekündigt in der PK vor dem Spiel. Da konnte man ja schon mit rechnen. Da waren ja wirklich nicht mehr viele gestandene Profis dabei, was mich eigentlich sehr pessimistisch gestimmt hat. Einfach weil Bielefeld ja eigentlich so ein bisschen im Aufwind war. Und wenn man dann dachte, okay, da kommt jetzt eigentlich eine gute Mannschaft, die sich bisher unter Wert verkauft hat. Und Daniel Thun hat einfach nicht die Chance, da viel nachzulegen, was vor allem so dieses zentrale Mittelfeld angeht. Da war ja eher blank. Die Bank war ja auf jeden Fall eine recht junge, unerfahrene Bank. Auf der anderen Seite wünscht man sich dann natürlich so, wie Daniel Thun das auch schon angekündigt hat, von wegen, wenn es gut läuft, dann wird da vielleicht noch einer sein Debüt machen. Da hat man natürlich auch sehr viel Lust drauf.
Ja, es saßen dann ja wirklich einige Spieler auf der Bank, deren Rückennummer irgendwie eher an die Serie A erinnert hat, irgendwas mit einer 40 vorne. Auch durchaus einige Spieler, also ich glaube, allein mit Gerkens, mit Vukancic, mit Fernandes und auch mit Mansfeld, der glaube ich zum ersten Mal im Kader war. Einige Spieler, die glaube ich keine 45 Minuten Zweitliga-Fußball bisher irgendwie auf sich vereinen konnten. Es blieb da zu hoffen, dass da diese Mannschaft, die ja wahrscheinlich wirklich einige Spieler hatte, die wirklich ziemlich auf die Zähne gebissen haben oder was wir ja natürlich irgendwie wissen, das heißt, dass da sehr viel zu Schmerzmitteln natürlich gegriffen wird. Ich glaube, davon kann man schon sehr fest ausgehen. Dass die halt irgendwie dieses Spiel gewuppt bekommen und dass sie halt lange durchhalten, weil es war ja eigentlich auch deutlich zu sehen, dass man nicht so gerne früh würde wechseln wollen würde. Und dass das dann wirklich auch so gut geklappt hat, auch wenn natürlich die Verletzungen im Spiel wiederum nicht ausgeblieben sind. Das kennen wir jetzt ja wirklich schon zu Genüge. Hätte man ja wirklich irgendwie so nicht unbedingt denken können.
Naja, die Frage ist halt, wie gut es geklappt hat, sieht man dann halt beim Auslaufen am nächsten Tag oder mal sehen, was dann noch so nachkommt. Also ich würde sagen, gerade Kubnatski war am Ende wirklich am Ende. So, hat gut noch geklappt und ich hoffe, dass man mit ihm behutsam umgeht, dass er auch nächste Woche über 90 Minuten gehen kann.
Ja, das ist ja so ein bisschen das Ding. Also das hört man von Daniel Thun ja quasi so gar nicht. dass man hört, so, da wollen wir kein Risiko eingehen und so, sondern der sagt, ich muss halt meiner medizinischen Abteilung vertrauen. Wenn die sagen, es geht, dann geht's und dann müssen wir. Das ist wahrscheinlich jetzt gerade der Situation geschuldet, weil du natürlich auch Ergebnisse irgendwie liefern musst und so. Aber ich hoffe das auch sehr, weil es ja zum Beispiel bei Ruven Hennings und ich glaube auch bei Gavory ja so ein bisschen schief gegangen ist. Die sind ja auch reingekommen, weil sie mussten, mehr oder weniger, und fehlen jetzt wieder. Also ich hoffe, dass dieses auf dem Zahnfleisch gehen nicht irgendwann zur Parodontose führt oder so.
Ja, ich denke, das hoffen wir alle, aber das ist natürlich irgendwie auch alles Zukunftsmusik und einen wirklichen Einblick haben wir da natürlich auch nicht und können da irgendwie nur mutmaßen. Was wir aber sehen konnten, war, dass das Tune sich halt wieder für dasselbe System entschieden hat wie zuletzt, das mit dem die Fortuna ja dann auch oft gut aussah. Nachdem Sobotka ausfiel, rotierte dann Hendricks wieder rein und war so ein bisschen der Stabilitätssechser, ein bisschen davor auch Tanaka und dann nochmal weiter davor in so einer Zehnerrolle oder offensive Achter, aber ja, Shinte Appelkamp, ich weiß nicht, wie habt ihr es gesehen? War es für euch eher ein 4-2-3-1 oder war es für euch eher ein 4-3-3?
Für mich war es ein 4-2-3-1. Wobei tatsächlich vorne sehr variiert wurde. Also Shinta hat schon eher für mich den Zehner gegeben als den Offensivmachter, aber Kova, Emma, Klaus, die haben auch schon sehr viel ihre Positionen getauscht.
Auch häufiger auf einer Linie dann kommen wir ja jetzt gleich zu. Das ist ja für mich auch so eine kleine Wiederentdeckung der Flügelpositionen war. Deswegen ist das vielleicht alles in allem ein sehr hybrides Ding und ob es dann 4-2-3-1 oder 4-3-3 ist, ist dann manchmal auch vielleicht schwer zu sagen.
Und auch nicht so
wichtig, was man ja auf jeden Fall sagen kann.
Oder?
Bitte?
Und auch nicht so wichtig, solange es funktioniert.
Genau.
Ja, und es hat eben auch relativ gut funktioniert, muss man sagen. Die Fortuna war ja eigentlich ab dem ersten Moment im Spiel, schon nach 3 Minuten gibt es echt eine richtig gute Chance, wo halt, ich glaube, nach einer Standardsituation der Ball nochmal, nachdem er geklärt wird, aber nochmal auf außen kommt, nochmal reingeht und Jordi de Weis eigentlich eine ziemlich gute Kopfballchance hat. Ao Tanaka steht eigentlich fast noch ein kleines bisschen besser und die beiden sind sich irgendwie nicht so richtig einig, wer dran gehen soll. Und so geht dann irgendwie de Weis so halbherzig hin und zieht dann im letzten Moment zurück. Tanaka rechnet dann nicht mehr mit und dann ist die Chance halt irgendwie vorbei. Das ist eigentlich schon eine richtig gute Chance, um da aus wenigen Metern einen kontrollierten Ball aufs Tor zu bekommen. Aber das steht eigentlich auch so ein bisschen symptomatisch, finde ich, dafür, wie es dann auch eigentlich das weitere Spiel läuft, weil die Fortuna ist eigentlich die ganze Zeit drückend überlegen und auch wenn es natürlich irgendwie am Ende 4-1 heißt, finde ich, geht man eigentlich, ja, vielleicht nicht, also geht man zwar mit dem, also geht das Ergebnis am Ende in Ordnung, aber man hätte sich eigentlich noch viel mehr Chancen rausspielen können. Also ich fand, dafür, dass die Fortuna eigentlich so drückend überlegen war in dem Spiel, hat sie sich relativ wenig Chancen rausgespielt, vor allem in der ersten Halbzeit. Also vor allem wenig klare Chancen.
Ja, also so. Würde ich...
Ja, Moritz?
Ja, also würde ich ein bisschen widersprechen. Also ich meine, in der zweiten Halbzeit wurde es ja dann auch noch mehr. Aber ich fand, du hast schon recht mit dem Satz, dass das schon so ein bisschen sinnstiftend, sinnbildlich für das Spiel auch war, diese Szene, weil es waren zwei Sachen. Das eine, was du gesagt hast, was ja sehr bezeichnend ist, der kommt dann nochmal von außen und wird nochmal reingelegt. Das haben wir nämlich häufig gesehen und das fand ich, also deswegen meine ich die Wiederentdeckung der Flügelpositionen, beziehungsweise kamen da ja viele Flanken jeweils von den Seiten und dass eben diese zweiten Bälle auch immer wieder bei der Fortuna gelandet sind. Das heißt, der Ball wurde irgendwie aus dem Strafraum rausgeköpft oder so. Und vor allem fand ich auch Karbovnik, über den sprechen wir noch, der hat aber auch ein super Stellungsspiel, weil er sich immer diese Bälle erlaufen konnte, die aus dem Strafraum rauskamen. Und ich finde, man hat sich halt angenähert und es kamen schon, waren schon ein paar ganz gute Versuche dabei. Ich meine, Felix Klaus hatte auch noch einen ganz guten, eine ganz gute Chance. Und ich fand, es war so ein Annähern an dieses Tor, was dann einfach auch irgendwann fällig war, so.
Ja, du hast recht. Also was man da, ich glaube 15. Minute war das ungefähr, diese Chance von Klaus, dass man da schon sehen konnte, dass die Fortuna im Gegensatz zu den Wochen vorher vor allen Dingen in puncto Kombination irgendwie auf einem ganz anderen Level war. Also da läuft der Ball auch über viele Stationen von der linken Seite einmal komplett von der rechten Seite einmal bis zur linken Eckfahne eigentlich. Man macht da richtig viel Raumgewinn mit, kommt dann wieder in den Strafraum, wird auf Klaus gelegt, der mit dem Rücken zum Tor den Ball bekommt und dann ja da so einen schönen Drehschuss ansetzt, der halt knapp am Tor vorbeigeht. Und das war aber wirklich eigentlich auch die einzige Chance, bis dann halt irgendwann auch das 1-0 fällt. Aber ja, die Fortuna schnupperte auf jeden Fall irgendwie immer schon dran.
Also und dieses mit den vielen so Halbchancen, das würde ich schon zwar unterschreiben, aber das ist halt am Ende der ersten Halbzeit 1-1 steht. Das liegt halt auch daran, dass diese ganzen starke Phase von Fortuna halt bis zum Führungstreffer ist. Also diese erste Halbzeit zerfällt ja schon nochmal in zwei Teile, die man irgendwie angucken muss und auch erklären muss, warum danach, vielleicht einfach weil man so viel am Anfang investiert hat, so nachlässt, weil bis zur 20. Minute hat man 5-1 Torschüsse und dann kommen halt nur noch 2 Torschüsse hinzu in dieser Halbzeit, weil man nach dem Führungstreffer auf jeden Fall federn lässt. Aber schauen wir uns doch einfach das Führungstreffer mal an. Konntet ihr das im Stadion übrigens alles sehen oder war euch wieder mal die Sicht beschweren?
Ja, das war zum Glück genau auf der richtigen Seite. Also die der ersten Halbzeit linke Düsseldorfer Angriffsseite lag halt direkt vor uns. Das heißt, das konnte man perfekt sehen. Auch wieder mal eine von diesen Situationen, wo die Fortuna es eigentlich ganz gut schafft, dadurch, dass man den Ball laufen lässt. Und dann halt irgendwie so stückweise zu verlagern. Karbovnik auf links, der wirklich sehr viel angeschoben hat. Dass er da halt irgendwie richtig Platz bekommt, ganz in Ruhe zur Halbfeldflanke ansetzen kann, invers halt mit seinem starken rechten Fuß. Und die Bielefelder sind da echt so ein bisschen schläfrig. Die Fortuna bekommt einige Leute halt irgendwie zwischen den Raum, zwischen Elfmeterpunkt und Fünfmeterraum, die halt mit Tempo angelaufen kommen. Und der Ball geht dann eben genau auf Schinter Appelkamp, der halt völlig frei ist und das halt wirklich erstklassig macht, da irgendwie mit, was ist das? Das ist so eine Mischung aus Knöchel, Hacke und rechter Außenriss irgendwie. Den Ball da halt irgendwie technisch wirklich extrem anspruchsvoll irgendwie weiterverarbeitet und dann zum 1-0 trifft. Und ja, man merkt ihm ja eigentlich auch jetzt schon seit längerem eigentlich immer an, dass wenn er mal irgendwie trifft, dass ihm da eigentlich jedes Mal so eine kleine Last von den Schultern fällt. Es war sehr schön zu sehen.
Generell sollte er ja im Laufe des Abends noch zu einer wahrhaftigen Gala-Vorstellung ansetzen. Und man könnte ja auch fast sagen, 3 Tore sind nach einem ähnlichen Muster gefallen, da kommen wir später vielleicht noch drauf. Aber generell ist es ja großartig, dass in dieser, wenn du mit dieser einen Spitze Kownacki da drin bist, der unheimlich viel arbeitet und auch wegblockt, dass dann ein Schinter Appelkamp nachrücken kann und der kann diese Bälle auch schön verarbeiten. Fantastisch. Und generell auch Karbovnik, wir haben ihn schon angesprochen, was der halt nach vorne an Tempo mit sich bringt, hat dann auch sich sehr gut ergänzt mit Emma Ioa, fand ich, der irgendwie auch super aufmerksam war. Ich weiß, Lou, du hast ein bisschen gemeckert wegen ein paar Lauf, wegen die er hat liegen lassen. Er hat aber auch sehr viele gemacht und das auch häufig im richtigen Moment, sodass sie wirklich da auch gut auf der Seite sich durchkombiniert haben. fand ich, bis dahin war das quasi das größte Ausrufezeichen, da diese Kombi zwischen Iowa und Karbovnik.
Ja, man muss jetzt vielleicht, und das ist wahrscheinlich jetzt auch ein ganz guter Punkt, um das mal ein guter Moment, um das mal anzusprechen, auch sagen, dass ja, also generell beide Außenverteidiger der Fortuna ja extrem viel angeschoben haben, wie Moritz es eben auch schon gesagt hat. Das ist echt so ein bisschen die Wiederentdeckung der Flügel gewesen, dieses Spiel. Aber es gab da auch wirklich extrem wenig Gegenwehr von Bielefeld und gerade von den Außenverteidigern. Also Bello auf der linken Seite der Bielefelder und vor allen Dingen Sittler, die haben es halt überhaupt nicht geschafft, da irgendwie ihre Seite in den Griff zu bekommen und sind, glaube ich, auch nicht die etatmäßigen Außenverteidiger. Und das hat die Fortuna einfach knallhart ausgenutzt. Karbovnik einfach immer wieder, der konnte ständig mit nach vorne schieben. Auch Hack, der, glaube ich, das dann eigentlich so ein bisschen mit aufnehmen müsste, der hat offensiv immer wieder so seine Momente gehabt, aber defensiv war der immer, ja, auch nicht immer derart auf der Höhe, dass er da Siedler gut genug unterstützen konnte. Und ja, man hat es bei Karbovnik einfach gesehen, die haben es einfach nicht geschafft, diesen typischen Karbovnik-Moment, wo wir, glaube ich, jetzt schon alle wissen, dieser eine Moment, dieser eine Move, den er halt hat, dass wenn er halt irgendwie mit Ball am Fuß irgendwie erstmal losläuft und dann auf einmal beschleunigt, dann denkt, also die Gegenspieler denken immer, dass sie da noch so ein kleines bisschen Raum lassen können und das noch zulaufen können und das schaffen sie dann halt nicht. Und dann ist er halt immer den kleinen Moment vor ihnen, ist halt einfach extrem dribbelstark, wendig, kann eben auch Tempo aufnehmen und was halt das Wichtigste dabei ist, der hat einfach den Ball unglaublich eng am Fuß. Ja, also einfach eine extrem enge Ballführung und da gibt es, glaube ich, nicht viele Spieler in der zweiten Liga, die sowas halt können und schon gar nicht von der Linksverteidigerposition. Und wenn man das halt irgendwie nicht von vornherein unterbindet, indem man halt sofort, also indem man halt vor ihm steht, dann kollabiert er halt irgendwie die ganze Seite. Und Emma hat das halt eben auch sehr, sehr gut ausgenutzt dann im Zusammenspiel. Hat sich, nachdem ich auch fand, dass er, ja, wie gesagt, paar Sachen irgendwie am Anfang auch nicht so gut gemacht hat, sich da auch so ein bisschen reingebissen. Also der Einsatz hat von vorne reingestimmt und hat dann letztendlich eigentlich auch das, vielleicht sogar das beste Spiel gemacht, was ich von ihm im Fortuna-Dress gesehen habe. Also hat viele gute Entscheidungen getroffen, hat sich überall reingehauen, aber das gilt ja irgendwie auch für alle in der Mannschaft.
Und hat auch gezeigt, dass er durchaus auch ein Flügelspieler ist, weil ja immer wieder darüber debattiert wird, wo er sich selber sieht, dass er sich eigentlich als Neuner sieht. Da wurde auch in der Pressekonferenz vor dem Spiel ein bisschen drüber geredet. Und, also wenn er tatsächlich so spielt wie am Samstag, dann sehe ich ihn sehr gerne wieder auf der Position, wo er jetzt am Samstag eingesetzt wurde.
Dass sich quasi ins eigene Fleisch geschnitten jetzt mit seinem Sahneauftritt über den Flügel.
Ja, aber ich glaube, ihm tut es generell schon mal ganz gut, sich mal, auch gerade, wo jetzt die Not im Sturm so groß ist, genau jetzt, sich da mal wieder anzumelden. Das ist schon, ja, das ist sowohl für ihn als auch für die Fortuna einfach unglaublich wichtig. Ja, Tim, du hast es eben schon gesagt. Das ist ja eigentlich auch so ein ewig wiederkehrendes Thema bei uns. Wenn die Fortuna ein gutes Spiel macht, sobald irgendwelche Änderungen in der Statik des Spiels halt quasi dazukommen, verlässt sie halt irgendwie ein bisschen der Mut oder den eingeschlagenen Weg. Und genauso ist es jetzt auch wieder. Ein eigenes Tor sorgt dafür, dass man halt selber eigentlich ab dem Moment so ein bisschen den Faden verliert. Ich glaube, so ein bisschen erklären kann man das schon auch, dass man halt danach ganz bewusst irgendwie auch die Pressinglinie vielleicht um 10, 15 Meter weiter nach hinten zieht, einfach weil man gerade ja, glaube ich, wenn man schon weiß, dass man eigentlich so wenig und so spät wechseln möchte wie möglich, weil einfach so viele unerfahrene Leute auf der Bank sitzen, dass man da versucht, so ein bisschen den Kraftaufwand zu dosieren, kann ich gut verstehen, muss man wahrscheinlich auch so machen. Aber das sorgt halt eben dafür, dass die Bielefelder, die einfach bisher überhaupt nicht stattgefunden haben, auch einfach wenig Intensität gebracht haben ins Spiel, was ja dann eigentlich oft so der Punkt ist, wie man halt irgendwie dann so eine etwas überlegene Mannschaft vielleicht irgendwie auch mal knacken kann. Ja, die werden dann auf einmal stärker, auch wenn man sich gar nicht so richtig erklären kann, ja, warum denn eigentlich?
Also ich finde ja, die werden stärker ist auch relativ. Also ich gehe da voll mit, dass man irgendwie vielleicht bei so einem 1-0 sich erstmal denkt, gut, wir haben die hier ziemlich unter Kontrolle und wie du schon sagst, sparen auch vielleicht mal kurz ein paar Körner, weil das war sicherlich auch anstrengend, dieser Power-Fußball quasi. Und Bielefeld hatte dann so ein bisschen mehr Ballbesitz und so, aber so wirklich was, ich meine, da sind dann was ein, zwei Flanken mal durchgerauscht irgendwie. Ich glaube nicht, dass Carsten Meier dann eine Parade zeigen
Doch,
musste.
der muss an der Ecke wegfausten.
Ja, okay, eine Ecke wegfausten,
Ja.
das meine ich nicht, sondern so einen direkten
Nee.
Abschluss
Nein,
parieren.
nein. Also tatsächlich ist es auch so, dass bis zur Halbzeit ein Schuss aufs Tor kommt von Bielefeld. Zu dem kommen wir gleich. Trotzdem ist es so, dass in dem Moment, in dem es zum Elfmeter kommt, ich sagen würde, dass dieser Elfmeter völlig aus dem Nichts kommt. Sondern Bielefeld halt tatsächlich mehr vom Spiel oder von Fortuna mehr spielen gelassen wird, ohne dass sie wirklich zwingend werden. Aber es sind wirklich vor dem Elfmeter zum 1:1 die letzten drei Aktionen, die ich mir notiert habe, sind alle von Bielefeld, auch wenn es nichts unglaublich Gefährliches ist. Einmal muss Device klären und einmal halt diese Ecke. Aber es kommt wirklich nicht aus dem Nichts, dass dann ein Elfmeter kommt, der auch einfach einer ist.
Ja, ich bin mir da
Es
nicht
reiht
so
sich.
tausendprozentig
Du bist dir nicht
sicher.
sicher. Ja, ich hatte auf diese Diskussion gehofft.
Ja, und ich glaube, wir müssen sie auch führen. Also wir haben ja durchaus auch gestern dann so ein bisschen quer gelesen durch Twitter und ja, ich glaube auch so im Stadion war man ja da wahrscheinlich etwas besser informiert, wenn man näher dran war. Es war für uns halt genau auf der gegenüberliegenden Seite, deswegen war es schwer zu erkennen. Was für mich vor allen Dingen zu erkennen war, dass es einfach eine unglaublich dumme Aktion von Clara war, weil in dem Augenblick, wo Hack, der von zwei Fortunen attackiert wird, an der linken Seitenauslinie, diesen wirklich extrem schönen Pass mit dem Außenriss da in den Lauf von Bielefelder spielt, ich weiß gerade nicht genau, wer es ist. Ja, in dem Moment, wo dieser Pass halt unterwegs ist, sieht man eigentlich schon, dass Clara auf jeden Fall den kurzen Weg insofern hat, dass er halt noch seinen Körper einmal komplett vor Spieler und Ball bekommt. Und dass es damit halt keinen geraden Weg für den Bielefelder im Vollsprint zum Tor gibt oder halt keinen geraden Abschluss gibt. Das heißt, er muss eigentlich nur stehen bleiben und hat es dann zumindest erstmal verteidigt. Und es ist eigentlich auch in dem Augenblick, wo der Ball halt unterwegs ist, klar, der Bielefelder wird versuchen, aus dieser Aktion einen Elfmeter zu machen. Das sieht man einfach aus der Dynamik so. Und dann ist der Ball halt noch eine Sekunde unterwegs, was eine lange Zeit ist. Und Clara macht halt trotzdem diesen unnötigen Schritt halt irgendwie noch zum Bielefelder hin, sodass er halt irgendwie dankbar einfehlen lässt. Und das ist halt einfach ärgerlich, weil es eben eigentlich, ja, es ist irgendwie kein Foul, aber es ist trotzdem Elfmeter. Ich glaube, das ist wahrscheinlich das, worauf ich mich irgendwie einlassen kann hier.
Ja, ich finde es immer ein bisschen schwierig. Wenn man solche Bilder hin und her laufen lässt, kommt man da mal zu der einen, mal zu der anderen Antwort. Also ich denke, aus dieser Bewegung, in der er dort ist, mit aller Power, weil er mit die Szene, das läuft, es geht ja alles so schnell, den Schritt vorher abzubremsen, ist vielleicht auch gar nicht so einfach, wie es im ersten Moment erscheint. Aber definitiv ein Elfmeter, den man möglicherweise vermeiden kann. Aber so wie es dann passiert, meine ich, ist es meiner Meinung nach vollkommen in Ordnung, da einen Elfmeter zu geben.
Denke ich jetzt in der Nachbetrachtung dann auch, kann ich aber auch recht wohlwollend sagen, mit diversen anderen Ausgängen des Spiels wäre ich da sicherlich nochmal, würde ich da genauer hingucken. Ist mir aber relativ Latte. Ich fand, natürlich hast du recht, Tim, das Tor kam nicht aus dem Nichts. Das kam aber auch nicht wie das 1:0 der Fortuna als ein erlösendes, endlich geht er rein. So. Bielefeld hat ein bisschen mehr vom Spiel, aber Fortuna hat da ja auch eigentlich ziemlich sicher gegengehalten und sich eben ein bisschen, meinetwegen vielleicht, zu weit zurückgezogen.
Ja, ich meine nur, es ist halt einfach so, dass man einen Schritt rausgenommen hat, was okay ist, wenn wir nur zur zweiten Halbzeit kommen. Nach dem 2:1 sah das ganz anders aus. Das haben die direkt mit Druck auf das 3:1 gespielt. Und das war halt nach dem 1:0 nicht der Fall. Man hat halt dann lange keinen Abschluss mehr gehabt. Dann stand es plötzlich 1:1, was natürlich völlig unverdient war. Da gehe ich mit. Aber trotzdem halt nicht aus heiterem Himmel gefallen ist, weil es halt das Spiel ein bisschen mehr in Richtung Düsseldorfer Strafraum schon verlagert hatte. Den Elfmeter, ja, keine Ahnung. An einem guten Tag kann den vielleicht Kastenmeier sogar halten, aber ist auch ganz okay.
Also ich wüsste gerne nochmal die Statistik, wie viele Elfmeter Kastenmeier halt in Folge nicht gehalten hat. Das ist auf jeden Fall zweistellig. Von daher, weil er eigentlich auch immer in der falschen Ecke ist, fand ich es erstmal ganz positiv, dass er mal die Ecke hatte. Vielleicht klappt es dann ja beim nächsten Mal, dass er mal sogar irgendwie einen rausfischt. Das wär irgendwie auch mal echt nicht schlecht. Ja, aber an ihm liegt es mir halt mit Sicherheit nicht, dass man dann irgendwie mit diesem 1:1 irgendwie in die Pause geht. Was ich ganz, ganz interessant finde, ist, dass eigentlich auch dann mit dem 1:1 auch dieser Sturm im Wasserglas, den Bielefeld da abfackelt nach der Düsseldorfer Führung.
Ein Furz im Wasserglas.
Ja, dass das dann eigentlich auch schon wieder vorbei ist, nur die Fortuna schafft es dann irgendwie auch nicht so richtig, die Initiative direkt wieder zu ergreifen, aber ist dann halt irgendwie auch so leicht überlegen, aber es passiert dann ehrlicherweise auch bis auf diese fiese Szene, wo Device und Serra von Bielefeld mit den Köpfen so übel zusammenrauschen, nicht mehr so viel. Also fand ich auch ziemlich krass, dass da beide weitergespielt haben. Also ich meine, es wurden letztendlich auch beide ausgewechselt in der zweiten Hälfte. Aber das sieht schon fies aus, ne? Irgendwie, der Weiß kommt da so ein bisschen zu spät und es sieht ja fast so aus, als würde der da irgendwie ein rohes Ei aufschlagen, so wie der halt mit seinem Kopf den, ja, letztendlich schlagen sie sich natürlich dann beide die Köpfe auf, haben beide dann irgendwie auch einen Cut. Aber das, wow, fand ich richtig fies. Also, dass da nicht mehr passiert ist, kann man wahrscheinlich auch ziemlich glücklich sein.
Ja, schöne Reaktion vom Düsseldorfer Publikum, Serra nicht auszupfeifen oder ähnliches, sondern ihn, als er auf die Beine kam, mit Applaus zu bedenken. Ich glaube, das läuft anderswo auch anders. Fand ich einen schönen Moment. Wollte ich jetzt noch ganz kurz dazu sagen.
Wo wir jetzt gerade schon über Jordi Device reden, ich bin mir nicht zu 100% sicher, ob ich das nicht sogar im Podcast schon mal angesprochen habe, aber es ist jetzt sogar noch deutlicher zu sehen. Ich habe echt noch mal einen Punkt zu Jordi Device, und zwar, ich hatte schon das Gefühl, als diese Saison angefangen hat, dass er gefühlt 5 Kilo weniger Muskelmasse am Oberkörper hatte. Wenn ich mir überlege, wie letzte Saison, als er halt richtig in Topform war, dass das Trikot noch vor allen Dingen an den Oberarmen gespannt hat, was der für ein unglaublicher Schrank einfach gewesen ist, das sieht man jetzt ganz besonders im Stadion. Das ist nicht mehr der Fall, und ich finde, er hat jetzt sogar zum Saisonstart gegenüber nochmal 2-3 Kilo verloren. Ich weiß nicht, Moritz, wir hatten da ja gestern schon drüber geredet, du hast mir dazu gestimmt, oder?
Ja, also wie das mit den Trikots ist, wissen wir natürlich nicht, wie da jetzt von Ausrüster zu Ausrüster die Ärmelgrößen ausfallen. Aber also ich hatte das auch schon so ein bisschen im Hinterkopf, und als du es dann gestern ansprachst, würde ich dir zustimmen, das ist eine gefühlte Wahrheit. Wir können es natürlich jetzt nicht bestätigen, aber ich finde auch, dass er etwas schmächtiger wirkt als noch damals. Man könnte noch hinzufügen, vielleicht ist es aber auch eine Art Körpersprache, die eine andere war, als dem einfach alles gelungen ist und der die absolute Wand da war hinten und jetzt vielleicht doch ein bisschen einen holprigen Start hatte und naja, jetzt dann irgendwie mit Verletzungen und sowas, und dass er vielleicht es fehlt ihm vielleicht nicht die richtige, echte, breite Brust, sondern nur die sprichwörtliche. Ja, das hätte man jetzt noch schöner formulieren können, aber ihr wisst, was ich meine.
Also kurz gesagt, der soll mal mehr pumpen gehen.
Ja, das, das will ich gar nicht unbedingt sagen. Also es ist eher so, dass ich das halt interessant fand, weil ich schon finde, also ich weiß nicht, Tim, kannst du das vom Fernseheindruck her bestätigen?
Tatsächlich ist es ganz witzig, jetzt wo du es sagst, bestätigt es irgendwie so ein Gefühl von der gesamten Körpersprache, aber ich hatte tatsächlich nie darauf geachtet, aber daran kann es tatsächlich liegen. Aber insgesamt ist es eine Mischung, glaube ich, aus Körpermasse und Körpersprache. Also es ist immer noch nicht der Power ausstrahlende, selbstvertrauend ausstrahlende Jordi Device der letzten Saison, aber das jetzt nur an der Körperform liegt oder vielleicht auch am allgemeinen Selbstvertrauen momentan. Sei mal dahingestellt.
Ja, also ich wollte auch gar nicht sagen, dass das irgendwie jetzt zum Beispiel darauf hindeuten könnte, dass er irgendwie sich halt gehen lassen oder so. Also ich meine, er hat jetzt ja wirklich auch in letzter Zeit genug Verletzungen, wo man vielleicht nachvollziehen könnte, dass Doktoren einem dann eher zur Ruhe raten, auch an anderen Punkten. Das kann ich überhaupt nicht einschätzen. Also nicht nur auf dem Trainingsplatz, sondern auch nebenher. Außerdem ist er jetzt 27. Das ist halt irgendwie auch so ungefähr das Alter. Man sagt ja immer so, also ich glaube so 27, 28 ist das Alter, wo man Athleten anfängt, davon abzuraten, richtig krass Gewichte zu stemmen in der Offseason. Also ab da beginnt dann, glaube ich, das Verletzungsrisiko so hoch zu werden, dass halt quasi der mögliche Nutzen davon, dass man eben nochmal mehr Muskelmasse aufbaut, wird dann halt dadurch überstiegen. Das heißt, es kann natürlich einfach auch daran liegen, aber ich fand es irgendwie nur ganz interessant, weil es so ein bisschen jetzt einherging damit, dass er ja einfach auch seitdem seine Form sucht. Werden wir in den nächsten Wochen weiter beobachten.
Ja, und wenn wir hier irgendwelche Queen's Park Rangers Fans haben, die uns aufmerksam hören und die da schon mal ähnliche Auf- und Abs beobachtet haben, sehr gerne an uns schreiben.
Absolut.
Ja, die zweite Halbzeit geht mit unverändertem Personal los und es geht ja direkt Schlag auf Schlag. Also tatsächlich nach wenigen Sekunden kann dieses Spiel komplett auf den Kopf gestellt sein, weil Bielefeld um ein Haar das 2-1 erzielt. Da hatte ich so den Eindruck, da verschätzt sich auch Kabownik ein bisschen. Irgendwie hatte ich den Eindruck, Fortuna war diesen 20 Sekunden nach der Pause noch nicht so richtig auf dem Platz sortiert. Und mein Haar wäre da, ich glaube, Jan Lukas, heißt der Serra nicht irgendwie so ähnlich wie du mit Vornamen?
Ja, genau. Ich habe Janni Lukas Serra.
Genau.
Und mein Haar. Dem fehlen da wirklich 5 Zentimeter.
Oder? Ja. Dann tatsächlich heute nochmal irgendwie neben dem Namen aufzutauchen, weil ansonsten hat er ja ein sehr unauffälliges Spiel gemacht, aber in dem Moment das Spiel halt erstmal für Bielefeld in Front bringen. Im Prinzip im Gegenzug passiert dann das, was dem Spielverlauf viel eher entspricht, das 2-1 für Fortuna wird erzielt. Und ich meine, das erste Tor war schon schön, wir werden noch zu weiteren schönen kommen, aber auch das zweite Tor wird auf jeden Fall eine Besprechung der unterschiedlichsten Dinge, die dort sehr gut funktioniert haben. Es geht los mit dem wunderschönen Dribbling Emma Joa, der da in die Mitte zieht und ja, drei Spieler aussteigen lässt. Dann eine richtig, richtig schönen Pass auf den gestarteten Peter Appelkamp noch spielen kann, nachdem er drei aussteigen lassen hat, der im Prinzip ohne den Ball anzustoppen direkt die Flanke schlägt. Und Tanaka kommt dort angerauscht, der jetzt nicht unbedingt so häufig also nicht der Goalgetter vom Dienst ist, dass er da ist, ganz super. Und ja, okay, dann ist ein bisschen Glück dabei, dass der Ball dann auch Freisel passiert. Aber bis dahin ein wirklich herausragender Vortrag von Fortuna und nach dem Spielverlauf absolut. verdienen.
Bestimmt fand ich dann auch relativ eine Antwort beziehungsweise so eine Antizipation dessen, dass sich bestimmt Bielefeld in der Pause gedacht hat, wir passen jetzt ein bisschen besser auf hier auf den Außen. Es ist nämlich eine Situation, in der Emma gerade nicht mit Karbovnik links auf die Außenbahn gehen kann und da unheimlich viel Platz hat. Die Außenbahn wird ein bisschen zugemacht und dann denkt sich Emma, dann ziehe ich halt in die Mitte. Und dieses Nachrücken dann auch eben von Schinter auf den Flügel und eben von Ao, der ja wirklich kein Bielefelder sieht, Ao Tanaka. In dieser ganzen Szene guckt den, glaube ich, auch keiner an irgendwie. Ich weiß nicht, wie der das schafft, sich da so unsichtbar zu machen. Aber er hat im Prinzip ja dann drei Bielefelder, die irgendwie alle eigentlich diesen Weg hätten zustellen können oder zumindest den Passweg. Aber so hat Schinter sieht ihn und legt dann diesen wunderbaren Ball maßgeschneidert auf den Nicht-Goal-Gather Ao Tanaka, der dann aber mit etwas Glück verenden kann.
Ja, auch da wieder ähnlich wie beim 1-0 einfach absolut wichtig, dass man halt die vernünftige Strafraumbesetzung hat, ne? Dass dann halt die nachstoßenden Spieler aus dem Mittelfeld in dem Augenblick, wo man es halt gut aufgelöst hat, einfach durchlaufen und bis zum Fünfer durchlaufen, dann schafft man es dann irgendwie auch mal mit einem nicht so guten Abschluss, halt aus kurzer Distanz den Torwart zu überwinden. Und ja, das 2-1, das ist dann halt anders, als es beim ersten Führungstor war, sorgt dann eben diesmal nicht dafür, dass die Fortuna den Faden verliert, sondern eigentlich, dass die Bielefelder sich fast schon ergeben, muss man sagen. Also danach wird eigentlich der Spielvortrag der Fortuna immer besser. Es gibt dann kurze Zeit später nochmal so einen Distanzschuss von Klaus beispielsweise, der weit genug weg ist, um wahrscheinlich dann irgendwie nicht wirklich gefährlich zu werden, aber er trifft halt trotzdem den Außenpfosten. Das ist wahrscheinlich irgendwie, ich weiß nicht, Tim, hat dich das besonders gefreut, dass er es da versucht hat?
Also tatsächlich als Fan, bekennender Fan des Weitschusses, dass man das ab und zu mal einstreuen kann, schon. Damit fand ich jetzt neben ganz vielen Spielern, die schon hervorgehoben haben und insbesondere Schinter Appelkamp, aber auch die Außenspieler, also gerade Joa fand ich Klaus ein bisschen schwächer, aber der hat eigentlich auch eine ordentliche Partie gemacht, wo wir manchmal in den letzten Wochen an dem Punkt gemerkt haben. Ich hätte es ihm einfach gegönnt, wenn er auch ein Tor geschossen hätte, aber kommen wir doch einfach vielleicht
schönsten zum wahrscheinlich Tag. Schönsten Moment Leben des aktuellen Fortuna-Fans seit längerem.
Es war ja wirklich zum mit der Zunge schnalzen, das Tor, was dann zum 3-1 geführt hat und tatsächlich auch endgültig, glaube ich, den Deckel auf dieses Spiel gemacht hat. Ich habe jetzt das letzte Tor so zelebrieren dürfen. Wer möchte denn nochmal den geneigten Fortuna-Fan, der dieses Tor wahrscheinlich schon 10.000 Mal am Wochenende sich angeguckt hat, möchte nochmal mitnehmen?
Ich möchte ganz kurz vorwegschießen und dann lasse ich gerne Lou den Vortritt bei der Beschreibung dieses unfassbar schönen Tores, das leider in all den Zusammenfassungen, die ich bisher gefunden habe, nicht richtig zu erkennen ist, wie unfassbar genial die Ballannahme von Michail Karbovnik ist, die überhaupt dieses ganze, das, was danach passiert, ermöglicht. Das stört mich ein bisschen, weil das gehört eigentlich mit dazu in dieses Highlight.
Ja, vielen Dank, dass du das ansprichst, Moritz. Das war auch absolut mein Gedanke. Das ist echt der Wahnsinn. Ich meine, der Ball wird halt rausgespielt von Kastenmeier, der einfach den Ball, glaube ich, flach am Fuß hat, auf Karbovnik, der halt in seinem Rücken Gegenspieler hat, der ihn halt anläuft. Und Karbovnik spielt ihn halt einfach mit Rücken zum gegnerischen Tor nur mit einem Kontakt, also halt mit dieser Ballannahme so aus und legt sich ihn halt schon damit so in den Lauf, dass er halt sofort wieder einen seiner Sprints, die man ihm halt immer nicht so richtig zutraut anscheinend, von gegnerischen Seite starten kann, nach innen. Also er legt ihn sich halt von dieser linken Verteidigerposition nach innen in die Spielfeldmitte mit Zug zum Tor, aber auch startet dann halt und auch da, also da muss irgendein Bielefelder das halt vernünftig ausnehmen. Ich weiß nicht, wie in so vielen Situationen, da sind die Bielefelder einfach irgendwie einen Schritt zu spät und sind halt vorher schon nicht gut positioniert und eigentlich ist ab diesem Moment der Bielefelder Abwehrverbund halt schon kollabiert, obwohl das Ganze halt 70 Meter vor dem Bielefelder Tor stattfindet. Ja, ich meine, der Kabobny leitet dann weiter auf Appelkamp, der legt den dann halt nochmal raus auf Felix Klaus, glaube ich. Der spielt nochmal zurück von der rechten Seite schräg in den Strafraum rein auf David Kubniacki, der nachdem das eh schon echt ein wirklich nett anzusehender Spielzug war, da geistesgegenwärtig den im Rücken durchlaufenden Appelkamp mit der Hacke ja den Ball wirklich genau in den Lauf serviert und der lupft ihn dann halt irgendwie noch über den Torwart genau im richtigen Augenblick. Also ja, ich glaube, ich habe wirklich selten ein Tor gesehen von Fortuna, das einfach so mannschaftlich so gut herauskombiniert. Natürlich helfen die Bielefelder da mit ihrer Passivität mit, aber ja, ich glaube, nicht von ungefähr habe ich zum Beispiel jetzt dieses Tor bei Twitter auch von Nicht-Fortuna-Fans halt teilen sehen, teilweise internationalen Accounts, weil die einfach dieses Tor gefeiert haben.
Ja, und das ist natürlich dann so ein Moment, wo man sich dann sehr freut, im Stadion zu sein, weil das natürlich auch wirklich einfach kann man einfach nicht gebührend ausreichend feiern, weil das sind so Sternstunden. Also einfach, es ist so beglückend. Das ist so ein Ding, dass du denkst, so, das habe ich jetzt gerade gesehen, das habe ich gerade erlebt. So, es war wirklich krass. Und auch da wieder dieses Durchlaufen und Kubniacki wieder in der Rolle, in der er eher häufig war, ne? Bälle festmachen und Bälle weiterleiten. Er ist ja nicht viel in Abschlusssituationen gekommen, hatte auch nicht so viele Ballkontakte, aber war trotzdem sehr, sehr stabil. Und ja, da ist ja einfach alles nur schön dran.
Im Prinzip ist, glaube ich, so der erste richtige Abschluss von Kova, an den ich mich erinnern kann, in der 94. Minute. Aber er hat vorher halt extrem viele gute Sachen gemacht. Ja,
ja. Das habe ich auch einfach ganz, ganz oft halt, ohne dass er am Ball war, wichtige Dinge gemacht. Ne? Natürlich genau, ja, wie schon angesprochen, hat eben viele Bälle abgeschirmt, aber auch eben immer wieder die richtigen Laufwege gemacht. Ja. So, dass er halt irgendwie jemanden so leicht mitgerissen hat, so dass dann halt eben Leute wie Ioa, wie Appelkamp oder auch wie Tanaka dann halt immer die Tiefe attackieren konnten. Und ja, einfach immens wichtig gewesen, dass er halt dann so lange durchgehalten hat in diesem Spiel. Und ja, schon irgendwie auch ganz spannend, dass der Appelkamp, der wirklich auch viel, viel Kritik einstecken musste, konnte man ja, glaube ich, auch beim Jubel relativ deutlich sehen, dass er sich da sehr gefreut hat, dass er es da einigen irgendwie beweisen konnte. Und ich meine, wir sind ja auch wirklich immer im Podcast hier mit die Ersten, die sagen, dass wir uns da vielleicht noch ein bisschen mehr erhoffen würden oder erhofft hatten. Und umso schöner, dass er dann halt einfach mal mit so einer Spitzenleistung es halt irgendwie allen zeigt. Und trotz dieser ganzen Kritik ja auch ganz spannend, dass er, glaube ich, jetzt mittlerweile auf Platz 4 der Scorerliste in der zweiten Liga ist mit Scorern. Also das ist ja ganz schlecht dafür, dass er irgendwie angeblich so ein kriselnder Spieler ist.
Genau, so krass unterperformt er auch nicht. Ah ja.
Ja, ich weiß nicht, ich habe noch so eine kleine Frage an euch, ob euch das auch so gegangen ist, dass euch einige Spieler, also dementsprechend aufgefallen sind, dass sie, obwohl Fortuna eigentlich am Anfang besser drin war, also ja eigentlich vom Anfang an überlegen war, dass sie trotzdem erst im Laufe des Spiels so ein bisschen sicherer und besser geworden sind. Bei Clara war das der Fall, dass der mir am Anfang noch ein bisschen wackelig erschien. Bei Hendrix war das so, der hat sehr lange gebraucht. Also ich finde, also jetzt so von den Laufwegen und her vieles richtig gemacht, aber dem sind sehr viele Bälle irgendwie abgerutscht oder versprungen. Und ja, bei Device kann ich es irgendwie nur so halb sagen, dass er dann besser geworden ist, weil noch bevor das 3 zu 1 fällt, ja, ist er ja schon ausgewechselt. Ich dachte in dem Augenblick erst, das wäre vielleicht noch eine Nachwirkung von diesem fiesen Zusammenstoß mit Serra. Aber ja, Fortuna hat jetzt also letztendlich ja nochmal gesagt, dass er sich wohl vor allen Dingen die Hüfte geprellt hat. Was wohl der Grund gewesen ist, warum er nicht weiterspielen konnte. Und ja, für ihn kam Tim Oberdorf. Der ist, wenn man ehrlich ist, aufgrund der Leistung der letzten Woche ja auch absolut verdient hat, ja, wieder ein paar mehr Minuten zu sehen.
Und der seinen Kurzeinsatz dann auch krönt mit dem Tor zum 4 zu 1, was man ihm ja auch nur gönnen kann. Wir haben ja schon das festgestellt, dass im Prinzip es sehr viele Spieler mittlerweile aus dem Kader verdient hätten, mehr Spielzeit zu kommen, was eine sehr erfreuliche Entwicklung ist. Tim Oberdorf gehört dazu und schön ist er zu 1 Köpfe.
Aber auch der einzige auf der Bank, wo man irgendwie wusste, dass der auf jeden Fall ein gleichwertiger Ersatz sein wird, egal auf welcher Position er eingewechselt wird. Bei allen anderen war ja, also ich meine, Peterson mit Abstrichen, aber da wissen wir alle, dass eben gerade momentan nicht so richtig viel gelingt. Genau. Dann wollen wir ihm auch gratulieren zu seinem ersten Tor. Ganz wundervoll. Das hat irgendwie einfach noch in dieses Spiel gepasst. Mit so einer. Das war ein geiles Spiel. So, mit geilen Torschützen und schönen Toren. Und dann macht Oberdorf noch seine Bude. Und dann darf der Nachwuchs noch ran.
Aber auch da bei dem Tor muss man sagen, ne? Also, dass da jemand zentral vor dem Tor bei einer Ecke so zum Kopfball kommen kann, kann man sich auch wieder, glaube ich, als Bielefeld fragen, wie sowas möglich ist. Aber genau wie du sagst, ja, ihm absolut zu gönnen, hat wirklich diesen Abend komplett rund gemacht. Oder ja, diesen Tag viel eher. Ja, und auch selbst bevor die jungen Leute, also die von der zweiten mit der vier auf dem Rücken reinkommen, kann Fortuna ja auch, also kann ja, glaube ich, sogar Tanaka nach diesem nach dieser super Vorarbeit von Klaus halt irgendwie noch das Tor machen. Also da habe ich mich fast so gefreut, wie bei dem 3 zu 1 mit dieser Lässigkeit, wie aus dem rechten Halbraum Klaus diesen Ball No-Look-mäßig halt zu Tanaka rüberschnickt und der dann halt irgendwie ganz knapp vorbeischießt. Und einfach unfassbar, dass halt einfach trotz des Spielstandes einfach immer nur Fortuna diejenigen waren, die halt noch weiter angeschoben haben. Und ja, was dann, glaube ich, auch letztendlich Tune dazu gebracht hat, dann in den letzten Minuten ganz in Ruhe halt noch den einen oder anderen zu bringen, ja, der sicherlich vor dieser Saison nicht unbedingt damit gerechnet hat, besonders viele Zweitligaminuten zu sehen. Erstmal dann in der 82. Minute kommt ja, Eli Fernandes Nethun nochmal, der hat ja schon vor 2 Wochen oder vor 3 Wochen gegen Rostock gespielt. Ja, gerade erst 17, wirklich extrem spannender Spieler. Also ich finde es wirklich auch bemerkenswert, dass er jetzt beim zweiten Kurzeinsatz wieder ziemlich gut ausgesehen hat und das, obwohl eigentlich immer gesagt wurde, er ist ein Achter. Hat er jetzt einmal auf dem Flügel gespielt und gestern dann ja, in der Appelkamp-Rolle direkt zentral hinter den Spitzen, hat das auch extrem offensiv interpretiert. Also dafür, was man halt da gemacht hat, man stand natürlich schon auch sehr stabil, aber ist dann ja auch sofort gefährlich geworden, nachdem ja, in der 86. dann Tanaka da diesen weiten Flugball in seinen Lauf spielt. Ist er einmal frei durch und ja, schießt dann ganz knapp vorbei. Und ja, kurze Zeit später kommen dann mit Gerkens ein Spieler, der auch seinen zweiten Einsatz erst hat, und mit Vukancic noch jemand, der sogar sein Debüt feiert.
Die ja dann auch an Stabilität da keine Abbrüche haben aufkommen lassen und so. Ne? Also es war ja, haben sich ja sehr gut eingefügt, auch wenn Neto vielleicht ein bisschen auffälliger war, aber er hatte ja auch ein bisschen mehr Spielzeit.
Also ja, so ein bisschen, glaube ich, kommt dann Bielefeld wirklich sogar noch mal ganz kurz vors Tor, dann in den letzten Minuten. Da gibt es auch noch mal einen richtig guten Block von Oberdorf, der da halt einen Schuss wirklich aus kurzer Distanz halt irgendwie noch mal übers Tor abprallen lassen kann, so dass man da irgendwie gar nicht erst in diese Bredouille kommt, eventuell in der 87. Minute mit ein paar Leuten, die wirklich noch nicht viel Zweitliga-Luft geschnuppert haben, diesen Vorsprung dann irgendwie noch verteidigen muss und dann vielleicht doch irgendwie diese Mannschaft nochmal ans Denken bekommt. Passiert halt alles nicht. Obwohl natürlich irgendwie alles sehr rund läuft, eine kleine Sache kann man vielleicht nochmal ansprechen. Ist schon auch interessant, dass halt Kujuba 90 Minuten lang auf der Bank bleibt. Ne?
Voll. Finde ich auch bemerkenswert zumindest, dass man
ja, also kann man sich vorstellen, das ist wahrscheinlich einer der wenigen, die die halt irgendwie nicht komplett glücklich irgendwie aus diesem Abend rausgegangen sind. Ansonsten fand ich irgendwie auch dann die Art und Weise, wie die Mannschaft sich nochmal von den Fans verabschiedet hat, sehr schön zu sehen. Alle waren da auf dem Platz, von Nana Ampoma bis Ginczek bis Hennings, viele, viele Kinder und sonstige Verwandte anscheinend. Also das war, wirkte wirklich wie ein Moment, wo irgendwie auch nochmal so ein kleines Band geschlossen wird, irgendwie zwischen Verletzten, zwischen Fitten, zwischen halbfitten Spielern und zwischen Fans.
Ja. Ich würde noch abschließend sagen, die Fortuna hat großartig gespielt. Absolut. Es haben sich so Sachen haben viel besser funktioniert. Noch, also Ansätze, die man vorher gesehen hat, lassen wir das HSV-Spiel raus, was so auch die Kombinationen ausging. Ich fand die Laufwege sehr gut aufeinander abgestimmt und das Stellungsspiel generell auch gut. Also ich fand es zwar ziemlich beeindruckend, wie viele Anspielstationen sich in Räumen ergeben haben, die dann auch Platz gekriegt haben nach vorne. Man muss aber trotz allem auch sagen, Bielefeld hat da wirklich eine sehr seltsame Leistung auch abgeliefert, hat irgendwie so diffus das Zentrum dicht machen wollen, glaube ich. Ich habe es nicht so ganz verstanden. Und dafür dann die beiden armen Außenverteidiger, die ja nicht erste Wahl sind bei Bielefeld, irgendwie ziemlich alleine gelassen mit Power-Fußball von Zimbo, den man auch nicht ganz vergessen sollte, der auch ein super Spiel gemacht hatte. Ja. Die meisten Ballberührungen im Spiel. Die Fortuna hat es sehr gut ausgenutzt, dass Bielefeld ihr so viel Platz gegeben hat, würde ich sagen.
Ja, stimme ich dir voll zu. Und auch gut, dass du Zimbo nochmal angesprochen hast. Ist ja echt ein bisschen zu kurz gekommen, ehrlicherweise. Der hat auch ohne halt komplett so diese offensichtlichen Szenen zu haben, wie Kabownik sie hatte, trotzdem unglaublich viel richtig gemacht, ist immer am richtigen Ort gewesen, immer die richtige Entscheidung getroffen und hat den Feldern da auch echt zugesetzt. Ja, es gibt natürlich, und das müssen wir jetzt, glaube ich, doch auch noch ansprechen, zumindest einen kleinen Erklärungsansatz dafür, was diese blutleere Leistung der Bielefelder halt irgendwie zumindest in Teilen bewirkt haben sollte. Hast du es gesehen, dass Bielefeld, glaube ich, heute bekannt gegeben hat, dass zwei Spieler an Corona erkrankt sind und dass es wohl einige weitere Verdachtsfälle im weiteren Kreis der Mannschaft und im Betreuerkreis gibt?
Nee, das mit den Verdachtsfällen habe ich tatsächlich noch nicht gesehen. Nur, dass alle anderen Tests bisher negativ waren. Aber einer von den beiden, die jetzt definitiv positiv getestet sind, standen auch am vergangenen Samstag auf dem Feld. Und könnte dafür sorgen, also generell gute Besserung und so weiter. Es könnte aber auch dafür sorgen, dass meine Euphorie, die ich nach diesem Spiel empfunden habe, ob unserer witzigen Auswärtstour nach Darmstadt nächste Woche, dass die auch ganz schnell wieder dahin ist, weil wenn jetzt noch 2-3 Leute weiter ausfallen, wird es auch noch enger. Wollen wir es einfach um ihrer Gesundheit willen und um unserer Siegesserie, die man dann jetzt startet, willen, hoffen, dass sich kein Fortuna angesteckt hat und auch kein weiterer Bielefelder Spieler.
Ja, absolut. Okay, du kündigst schon eine Siegesserie an. Ich bin mir da ehrlich gesagt noch nicht ganz so sicher, aber ja, auf jeden Fall ist, glaube ich, eins ziemlich sicher, nämlich dass man, ganz egal wie die Personallage sein wird, schon mit großer Vorfreude auf das Spiel am kommenden Samstag in Darmstadt blickt. Vorfreude werden bestimmt auch die Darmstädter empfinden. Das ist halt nämlich wirklich ein richtiges Topspiel. Die Darmstädter haben am Freitag mit 2-1 bei Paderborn gewonnen. Das ist, glaube ich, auch nicht ganz so einfach. Und ja, stehen damit jetzt auf Rang 2, 4 Punkte vor der Fortuna. Das heißt, mit einem Sieg könnte man sich da schon ziemlich weit von der Fortuna absetzen. Und da ist man bestimmt jetzt auch gerade auch durch die Art und Weise, wie dieser Sieg gegen Paderborn zustande kam. Man lag, glaube ich, nach 4 Minuten 1-0 zurück. Der Torwart hat nach 7 Minuten einen Elfmeter gehalten. Und dann hat man es gedreht. Ja, ich glaube, vor allem deswegen sollte da die Moral ziemlich durch die Decke gehen. Wirklich auch spannend zu sehen, dass man bei Darmstadt mit viel Kontinuität eigentlich genau da weitermacht, wo man letzte Saison aufgehört hat, auch wenn man ja den einen oder anderen Leistungsträger halt verloren hat. Macht man aber eigentlich unter Lieberknecht ja trotzdem genauso weiter. Man ist eigentlich vielleicht sogar noch ein bisschen abgeklärter als in der Vorsaison. Da gab es viele hohe Siege, aber auch immer mal wieder eine hohe Niederlage. Das hat man jetzt alles ein bisschen besser in den Griff bekommen, auch wenn man immer noch schon überraschend für diesen Kader auch offensiv halt agiert. Allerdings heißt es jetzt nicht, dass man den absolut dominierenden Ballbesitzfußball spielt, sondern ich würde so ein bisschen sagen, man ist eigentlich in dem, was man tut, die absolut durchschnittliche Zweitligamannschaft, aber macht das halt alles auf einem sehr hohen Level. Also bei fast allen Metriken, bei allen Daten, Ballbesitz und Flanken und Läufe und intensive Läufe und all diese Dinge ist Darmstadt eigentlich fast überall im Mittelfeld oder sogar im unteren Mittelfeld. Das heißt, da greifen anscheinend die Rädchen einfach sehr gut ineinander. Also da gibt es eine hohe kollektive Qualität. Das bedeutet eben auch, dass man halt nicht besonders hoch attackiert, sondern das relativ spät macht im Mittelfeld. Dann allerdings hat man eine sehr hohe Qualität im Umschalten. Die Außenverteidiger im 3-4-1-2-System rücken dann meistens auch beide direkt mit auf. Dazu der Zehner und einer der beiden Sechser. So, dass man halt eigentlich immer eine sehr gute Besetzung rund um den Strafraum hat. Aber das heißt eben auch, dass man halt dann hinten zur Absicherung halt nur die drei Innenverteidiger und den einen Sechser hat und die Außen halt oft ein bisschen offen da liegen. Das heißt, das würde natürlich, das ist natürlich dann der Punkt, wo man halt die Darmstädter eventuell knacken könnte, auch wenn man, glaube ich, gerade bei einem Auswärtsspiel, wir wissen ja auch alle, wie auswärtsschwach die Fortuna ist, dass man dadurch extrem vorsichtig sein muss. Aber das wäre auf jeden Fall, glaube ich, der Punkt, wo man sie halt knacken kann. Auch wichtig ist, glaube ich, dass man, und das ist natürlich jetzt kein so guter Punkt, wenn man sich anschaut, wie sehr man auf dem Zahnfleisch geht, dass man extrem physisch agieren muss. Die Darmstädter sind die Mannschaft, die meisten Zweikämpfe gewinnt in der Liga. Sie sind auch physisch extrem gut aufgestellt. Von daher, da muss man unbedingt zusehen, dass man ihnen da auf Augenhöhe irgendwie begegnen kann. weiterer Faktor, warum es bei den Darmstädtern so gut läuft, ist die, die personelle Konstanz. Insofern, dass man bisher ja einfach auch kaum Stammspieler hat ersetzen müssen. Also jetzt die letzten 3, 4, 5 Spiele hat man nie mehr als einen Spieler eigentlich ersetzen müssen, aus der Mannschaft nehmen können. Man konnte eigentlich fast immer unverändert auftreten. Und ja, dass das ungemeine hilft, das ist uns, glaube ich, allen klar. Dazu auch ganz spannend, dass man jetzt die letzten Spiele immer, und das spiegelt auch der gesamte Kader wieder, aber jetzt speziell die letzten Spieler, dass man halt 11 Spieler hat, die einen deutschen Pass haben. Also dass die spielen, 2 dieser Spieler kommen, glaube ich, aus Hamburg, haben aber auch einen ghanaischen Pass. Und auf die sollte man jeweils auch besonders achten. Das ist einmal in der Innenverteidigung Patrick Pfeiffer, der hatte seinen Durchbruch schon letzte Saison, junger Spieler, hat jetzt auch für die ghanaische Nationalmannschaft debütiert. Diese Saison noch nicht so stark wie bisher, hat jetzt auch gegen Paderborn 2, 3 Schnitzer drin gehabt, aber vom Potenzial ein richtig guter. Und der andere ist ja eigentlich der überragende Spieler der zweiten Liga. Diese Saison war eigentlich auch nicht ganz so zu erwarten, glaube ich. Letztes Jahr eher noch so ein durchschnittlicher Mitläufer bei den Darmstädtern gewesen. Das ist Braden Manu, der den Abgang von Pfeiffer, der zusammen mit Tietz letztes Jahr dieses überragende Sturmduo gebildet hat, der ist jetzt bei Stuttgart, Pfeiffer, den hat er ersetzen können, auch wenn es ein komplett anderer Spielertyp ist. Klein, dribbelstark und schnell, hat sich jetzt aber trotzdem auf der Stürmerposition da festgespielt, hat die beste Kicker-Durchschnittsnote aller Feldspieler und vor dem ist wirklich absolute Vorsicht geboten. Was man, ja, 2 Spieler würde ich ansonsten noch kurz nennen. Philipp Tietz natürlich, der Sturmpartner, hat auch schon wieder 5-mal getroffen und auch relativ überraschend, der Offensive der beiden Sechser, Kempe, der ist auch schon seit Jahr und Tag in der zweiten Liga eigentlich auch immer okay, hat auch schon 9 Scorerpunkte gesammelt, also 6 Assists, sieht man, was der halt irgendwie auch immer bewerkstelligt bekommt, wenn der halt eben nach diesen Ballgewinnen mit aufrückt und eigentlich immer sofort auch am Strafraum auftaucht. Ja, ich weiß nicht, Moritz, was denkst du, wie sollte man am besten agieren? Gibt es irgendwelche Möglichkeiten überhaupt großartig zum Wechsel? Es wird super schwer werden. Die Darmstädter sind bisher auch noch ungeschlagen zu Hause und die Fortuna ist nicht wirklich auswärts stark. Hast du irgendwie Hoffnung, weil es jetzt so gut ausgesehen hat am Wochenende? Hast du Hoffnung, weil vielleicht der ein oder andere Spieler zurückkommt? Könnte natürlich jetzt auch sein, dass das Device ausfällt und das nochmal die Personallage verschärft, aber meine Hoffnung ist auf jeden Fall, dass Sobotka zurückkommt, den ich auch sofort wieder aufstellen würde, ganz egal, was das halt irgendwie dann im Umkehrschluss für das erfolgreiche Mittelfeld von gestern heißt. Und eigentlich wäre meine Hoffnung auch sogar, dass, auch wenn Device fit wird, man vielleicht Oberdorf die Chance gibt, einfach weil der solider und konstanter die letzten Wochen ausgesehen hat.
Das sind gerade tatsächlich die einzigen beiden Positionen, wo ich mir auch vorstellen könnte, dass da was passieren sollte. Ben, also ich könnte mir vorstellen, Sobotka vor Hendricks den Vorzug zu geben. Und ansonsten macht mir natürlich ein bisschen Sorge, was passiert mit so einem Karbovnik, wenn der harten Gegnerdruck bekommt, so, ne? Das kann man natürlich irgendwie schlecht abschätzen. Es klingt ja jetzt so, als wäre es von Vorteil, wenn Karbovnik im Mittelfeld, wie er es jetzt gegen Bielefeld gemacht hat, also von seiner Verteidigerposition aus, auch ja immer relativ hoch stehend als Außenverteidiger, ja. Zimmo ja genauso. Wenn der da einen Menschen im Mittelfeld nass macht und dass man dann eben, wie du gerade schon sagtest, dann eben nur noch auf diese 3 Innenverteidiger relativ schnell zuläuft, gegebenenfalls dann mit der Dreierkette vorne, Kubnatski, Joa und Klaus oder so. Also da könnte ich mir vorstellen, Karbovnik ist natürlich wie dafür gemacht, da solche Durchbrüche zu schaffen. Aber ich würde mir da ein bisschen Sorgen machen, wie das defensiv aussieht. Und ansonsten bin ich jetzt leider auch gar nicht im Bilde, wer da vielleicht zurückkommen könnte und so weiter. Da bin ich leider Ist ja noch Sonntagabend, am Montag wäre das alles ganz anders und viel besser informiert. Leider bin ich da nicht so gut informiert gerade. Deswegen, also ich glaube, das, was mich so optimistisch stimmt, ist erstens, dass das Spiel wirklich sehr, sehr gut war jetzt. Und zweitens, so ein total irrationales, irgendwann muss mal diese Auswärtsserie auch wieder reißen, also diese Kackserie. Und noch so ein Spiel wie gegen den HSV wird der Fortuna nicht passieren und dann soll Darmstadt erstmal kommen, so in etwa. Also es sind nicht besonders viele rationale Faktoren, die mich optimistisch stimmen. Aber ja, so, ich weiß nicht, wer zurückkommen könnte oder so.
Ich glaube, es ist auch genau heute halt irgendwie auch nicht so besonders abzusehen. Das wird sich jetzt irgendwie auch im Laufe der Tage halt irgendwie ergeben. Genau wie du teile ich auch die Sorge, dass halt der offensive Schlüsselspieler vom Samstag, Herr Bovnik, dass der jetzt bei einem Auswärtsspiel bei einer so viel besseren Mannschaft unter extreme Probleme kommen könnte. Genau wie, ja, genau in dieser Chance eigentlich, die Bielefeld halt nach 10 Sekunden in der zweiten Halbzeit hat, wo man einfach mit einem hohen Ball auf ihn geht und da ein oder ich glaube sogar zwei physisch starke Spieler hinschickt, so dass er halt den Ball nicht sofort verteidigen kann, der halt einmal prallt. So. Und genau das ist auch die Spielweise, die Darmstadt immer geht. Wenn man da einen Philipp Tietz hinschickt, der schafft es da auf jeden Fall, wenn man mit einem hohen Ball auf Karbovnik agiert, diesen Ball dann halt irgendwie zu behaupten und der behauptet dann diesen Ball, legt ihn dann halt irgendwie ab auf einen dieser vielen nachrückenden Spieler und dann ist Fortuna ein großes Problem. Ich hoffe, dass die Darmstädter das nicht so häufig hinbekommen. Das wird viel auch damit zusammenhängen, dass man halt diesen offenen Ball dann halt irgendwie schon direkt verteidigt, hoffentlich. So dass halt
ist jetzt
gar
in
nicht
dem
so klar
Fall
anvisiert werden kann, aber ja, man wird es bestimmt nicht zu 100% abstellen können.
Ich würde das dann aber in diesem Fall wäre das fast sogar wieder eher ein Plädoyer für Jordi de Weijs, wobei ich auch gerade Quatsch erzähle, weil Oberdorf ja in der Innenverteidigung, wenn Clara spielt, auf die rechte Innenverteidigerposition geht und dass Clara diese Kopfbälle und diese offenen Bälle abfangen kann für Karbovnik. Da gehe ich von aus und das wird Daniel Thun ihm auch einbläuen können.
Ja, dass das jetzt hier nochmal so in die Tiefe geht, hier hätte ich jetzt irgendwie gar nicht unbedingt vermutet.
Das zu dieser Stunde auch noch.
Das noch dazu zu dieser Stunde. Ich glaube, wir sind auch ganz froh, wenn wir jetzt hier gleich mal zum Ende kommen können und ins Bett gehen können. Ja, wir hoffen, ihr freut euch, dass die Folge trotzdem schon in der Sonntagnacht da ist. Ihr freut euch, dass ihr uns zuhören konntet und ihr freut uns euch natürlich über den Sieg und über die begonnene Siegesserie. Ob das dann wirklich auch eintritt, sehen wir nächste Woche. Macht's gut bis dahin.
Macht's gut, dann bis nächste Woche. Ciao.